Ich dreh mich jetzt einmal um.
Genau. Also hallo und herzlich willkommen zur, zum Hausbesuch mit Arne. Sag mal hallo Arne.
Hallo. Na, schön, dass du da bist.
Und ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne.
Ich bin Sebastian und heute nicht der eigentliche Host, sondern heute bin ich zu Gast bei Arne zu Hause und durchsuche dein Haus. Zum Thema Männlichkeit. Ich habe bei der Arbeit zu dem Thema irgendwie gemerkt, dass mir das wahnsinnig schwer fällt, da irgendwie Themengebiete oder so rauszusuchen, zu denen ich jetzt mit dir spreche. Mein letzten Gespräch mit Max war das irgendwie einfacher, über Liebe zu reden, ist mir irgendwie leichter gefallen.
Ja, bei Liebe kann man irgendwie auch nichts Falsches sagen, ne? Habe ich so das Gefühl, da kann man irgendwie, das ist irgendwie so.
Ja.
Und ja, hat so die eigene Vorstellung. Ja gut, bei Männlichkeit ist es vielleicht auch so.
Aber Männlichkeit ist halt auch schon so politisch oder gesellschaftlich aufgeladen.
Total.
Also ja. MeToo-Kampagne und irgendwie Gewaltverbrechen und Angst vor Männern und bla. Und Feminismus natürlich, also Emanzipation. Und da habe ich das Gefühl, dass man sich da echt sprachlich auch gut in die Nesseln setzen kann.
Ja, kann man, glaube ich, wirklich.
Falls es passiert, kann mir alles rausschneiden.
Okay, ich verlasse mich drauf.
Ja, ja, sowieso. Genau, und ich habe gedacht, ich fange mit der ganz einfachen Frage an, was Männlichkeit für dich bedeutet.
Ja, das ist interessant. Männlichkeit ist, also was es wirklich für mich bedeutet oder was ich damit assoziiere, weil ich glaube, das, was an mich herangetragen wird, was männlich ist, ist nicht unbedingt das, was ich als männlich verstehe.
Cool, dann machen wir doch erstmal das, was an dich herangetragen wird.
Also ich glaube, was an mich herangetragen wird, erstmal, mir sagen ja viele Leute so, du bist sehr, sehr männlich irgendwie, ne? Also es ist schon was, mit dem ich ja oft so in Kontakt komme, dass Leute dann einfach sagen, wow, du bist sehr behaart irgendwie, ne? Du, keine Ahnung, also meine Brustbehaarung oder meine Körperbehaarung ist ja sehr stark, meine Geheimratsecken oben ist irgendwie ganz witzig, am Körper relativ viele Haare, auf dem Kopf lasse sie alle nach. Genau, dann habe ich natürlich auch noch eine sportliche oder athletische Figur irgendwie und bin relativ breit gebaut. Das sind zum Beispiel schon immer so Sachen, wo dann Leute sagen irgendwie, das ist irgendwie männlich. Oder meine Stimme, ich glaube, meine Stimme wird auch immer sehr stark mit Männlichkeit assoziiert. Also ich hatte zum Beispiel gestern ein Shooting. Vorgestern hatte ich ein Shooting so und der Fotograf hat mich dann irgendwann gefragt, wie alt bist denn du? Und ich habe gesagt, 26. Und dann meint er, was? Das gibt's ja nicht, weil deine Stimme, die hört sich, die ist so männlich und so klar und so deutlich und die hört sich an, als wärst du 32. Kann ich auch noch so eine Stimme bekommen? Irgendwie, das ist was, auf das ich sehr oft angesprochen werde, meine Stimme. Von daher würde ich sagen, männlich, um es aber kurz zu machen, assoziieren Leute oft mit einem großen, starken, groß bin ich nicht, aber großem, starken, behaarten Mann irgendwie mit Bart meistens ja irgendwie auch, der irgendwie souverän durch die Straßen läuft und alles kann. So, dann bist du männlich.
Alles können. Also du hast jetzt gerade so, also ich finde das ganz spannend, dass du auch nämlich über körperliche Eigenschaften rangegangen oder eingestiegen bist, weil das nämlich auch für mich häufig was damit zu tun hat, wie ich Männlichkeit wahrnehme oder beziehungsweise halt viele meiner eigenen Komplexe oder so damit zu tun haben, dass ich das Gefühl habe, um nicht unbedingt physisch dem Bild eines Mannes zu entsprechen. Weil ich empfinde mich halt eben als eher schmal. Da habe ich so immer das Gefühl, also ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Oder das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich dich jetzt gefragt habe, dieses Interview mit
dir. Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Dass ich halt schon so halb erwartet habe, dass du diese Erfahrung eben häufig machst, als sehr männlich gehalten oder für sehr männlich gehalten zu werden. Und dann hast du vorhin irgendwie gesagt, souverän durch die Straßen gehen. Hast du das Gefühl, dass du besonders souverän bist?
Oh, das ist jetzt natürlich eine kleine Fangfrage. Das kommt irgendwie auf den Lebensabschnitt drauf an, ne? Manchmal bin ich souveräner irgendwie, manchmal fühle ich mich sehr souverän und manchmal fühle ich mich irgendwie nicht so souverän, wenn es dann irgendwie mal gar nicht läuft. Das kennt ja, glaube ich, jeder. Mhm. Ich glaube, was ich damit eher meine, ist, dass dann so ein Mann, da wird ja auch oft, das meine ich auch mit souverän durch die Straßen gehen, also so ein Mann, Das ist, glaube ich, auch so ein Bild von einem Mann, der darf dann nicht viel scheitern. Also ich glaube so, der darf dann irgendwie nicht scheitern, der darf keine Schwäche zeigen, der darf keine Fehler machen. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, wo ich dann, wo da fängt zum Beispiel bei mir schon an, wo ich dann so denke, ah nee, das hat, glaube ich, gar nichts mit Männlichkeit zu tun. Also sich nicht mehr erlauben zu können, schwach zu sein oder Fehler zu machen oder zu scheitern. Vor allem jetzt also ne, wenn ich das jetzt auf die Schauspielerei auch beziehe, da ist das ja das Wichtigste, dass man sich irgendwie, dass das irgendwie dazugehört, dass man scheitert und Fehler macht, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Und das Wichtige ist nur, wie geht man damit um? Mhm. Also das ist zum Beispiel sowas, so ein Irrglaube, das darf man nicht. Als Mann musst du alles können und musst immer alles irgendwie sitzen und musst du den mit dem Hammer den Nagel in die Wand ballern können, um das Bild aufzuhängen.
Ja, so. Voll. Diese Erkenntnis, dass Scheitern okay ist und dass Unfehlbarkeit nicht unbedingt was mit Männlichkeit zu tun hat, kannst du beschreiben, wie der Prozess war, dass du darauf gekommen bist, dass du diese Erkenntnis hattest?
Ja, ich muss sagen, also vorm Schauspielstudium hatte ich das Interessante ist, da hatte ich die eh schon sehr stark irgendwie, weil ich, glaube ich, aber auch durch mein Elternhaus das irgendwie so mitbekommen habe. Also wenn ich jetzt irgendwie... Ich glaube, meine Mama war schon sehr streng, aber das war auch kein Problem, wenn man mal gesagt hat, man hat da jetzt einen Fehler gemacht. Das Einzige, was bei ihr halt nicht ging, war so jetzt den Kopf hängen lassen. Also wenn man dann in so ein Selbstmitleid gekommen ist und dann, ich habe einen Fehler gemacht, dann hat sie gesagt, so das bringt dich halt nicht weiter, jetzt musst du weitermachen auf jeden Fall. Aber Fehler waren immer völlig willkommen. Das war einfach, das ist halt passiert. War okay. Irgendwie, außer was sie sehr wütend gemacht hat, ich habe oft irgendwie Gläser umgeschmissen am Esstisch.
Ein kleiner Körperklaus.
Ja.
Geil.
War ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, und dann, also in der klar, und dann im Schauspielstudium ist es natürlich so, dass man auf einmal ist man dann da und man will natürlich alles richtig machen und man will irgendwie super sein und so. Und irgendwie geht alles um Schauspiel und desto mehr man sich auf was fokussiert, desto weniger will man natürlich auch irgendwie Fehler machen, ne? Und da hat es dann schon auch irgendwie so einen kleinen Prozess gegeben, wo ich dann einfach irgendwie gelernt habe, nee, das gehört voll dazu und es ist nur wichtig, wie ich damit umgehe. Also, dass ich dann nicht daran festhänge, weil es gab zum Teil so Workshops oder irgendwelche Drehs oder so, wo ich dann das Gefühl hatte, oh, das habe ich jetzt irgendwie nicht genäht und dann bin ich irgendwie in Gedanken, bin ich das in der Dauerschleife im Nachhinein noch so durchgegangen. Völliger Quatsch, also ich kann es ja eh nicht mehr ändern, ne? Und den Umgang damit zu finden, das ist, glaube ich, das war jetzt schon so ein Prozess im Studium selbst auf jeden Fall. Ich denke, es gibt schon so Sachen, die man auf jeden Fall irgendwie hinbekommen möchte, wo man sich aber vielleicht auch gar nicht so viel Gedanken drüber macht. Also ich bin schon jemand, der sehr perfektionistisch ist und auch eigentlich gerne Dinge gut schaffen möchte, ne? Oder irgendwie vor allem auch irgendwie schaffen möchte. Und wenn ich was nicht schaffe, dann mache ich es so lange, bis ich es irgendwie hinbekomme. Und jetzt im Leben oder im Alltag Dinge, also ich glaube, so die Beherrschung, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, die Beherrschung verlieren gegenüber anderen Leuten oder so, weißt du? Also wenn ich jetzt mit mir nicht zufrieden bin oder so, ich glaube ja immer, wenn Leute die Beherrschung verlieren, dann kommt das immer eher aus einer eigenen Unzufriedenheit und nicht, weil sie die anderen Leute irgendwie wirklich stören. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was mir peinlich wäre auf jeden Fall. Also wenn ich wirklich emotional so die Beherrschung verliere vor jemand anderem, obwohl der ja gar nichts dafür kann.
Aber das finde ich interessant, so was ist schlimm daran, mal die Beherrschung zu verlieren, Beherrschung zu verlieren vor jemand anderem?
Ich glaube, es kommt an, in welchem, also sobald man unfair wird dem Menschen gegenüber.
Ah, okay, es geht dir jetzt gar nicht darum, dass dann jemand irgendwie sieht, wie deine Emotionen gerade sind?
Nee, um Gottes Willen, das gar nicht. Das gar nicht. Also jetzt vor jemandem mal zu weinen oder wirklich sich zu öffnen und in sich reinzufühlen. Also das Interessante ist, eigentlich sind wir ja alle auch noch wie Kinder veranlagt eigentlich. Also nur wir unterdrücken diese Emotionen ja so oft. Also wenn ich jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit mich bewege, habe ich gelernt, ja, sollte ich nicht weinen, weil es so viele Leute gibt, die können damit irgendwie nicht umgehen, ne? Dass ich dann da auf einmal sitze und weine. Klar, dadurch fühlt es sich für mich unangenehm an, aber wenn man ehrlich zu sich ist, dann erlebt man am Tag so viele unterschiedliche Emotionen. Also da kann es durchaus sein, wie bei Kindern, dass man in der einen Minute lacht, in der nächsten weint und dann ist man wieder auf 180 und rennt wie ein Bekloppter irgendwie durch die Gegend. Und das ist, glaube ich, alles legitim. Also das kann man schon zeigen. Die Beherrschung verlieren ist völlig okay, finde ich.
Sondern dir geht es dann um die Fairness, also dass du mit anderen verantwortlich machst für etwas, das gar nicht.
Genau, wenn ich wirklich, wirklich unfair wäre. Also die Beherrschung verlieren im Sinne von, ich werde wirklich laut und wütend und mache jemand anderen verantwortlich für irgendwas und werde aber unfair. Mhm. So, also ich glaube, das kennt man ja schon, wenn man wirklich gereizt ist und dann einfach irgendwie, da muss irgendwie was raus.
Ja, ja.
Aber man ist selber einfach derjenige, der einfach unzufrieden ist. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Mhm. Und das ist, glaube ich, was... Das wäre für mich sowas, wo ich dann sagen würde, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Aber vor anderen Emotionen zeigen, vor allem wenn sie echt sind, dann damit habe ich kein Problem. Weil wenn sie wirklich da sind, dann ist das ja so eine Wahrheit oder so eine Ehrlichkeit, zu der ich absolut stehen kann. Und da schäme ich mich dann auch nicht, wenn ich jetzt vor irgendwem weine oder so.
Ich habe das Gefühl, so wenn du darüber redest, über deine Emotionen, dass das so sehr... dass du sehr offen und empfänglich für die bist. Mhm. War das schon immer so?
Nee, ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, dass mit dieser Erkenntnis, dass man viele Emotionen am Tag hat und dass man auch zu denen stehen kann, ohne sich schämen zu müssen, wenn sie wirklich da sind, das ist schon was ich jetzt auch übers Schauspielstudium, glaube ich, gelernt habe. Mhm. Also da sich zu öffnen. Also ich hatte schon ein großes Problem, vor anderen Leuten zu weinen. Und das ist was ich explizit in so einem Meissner-Workshop gelernt habe, wo der Mike mir gesagt hat, Arne, also das war der Workshop-Leiter, Arne, ich habe von einer traurigen Situation aus meinem Leben erzählt und das war so ein bisschen die Methode, dass man dadurch irgendwie an emotionale Ressourcen kommt in sich. Und dann hat er so gesagt, du hältst fest, also du im Körper hältst du einfach fest und du atmest nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, du musst jetzt einfach mal tief ein- und ausatmen. Und ich habe halt gemerkt, wie sich alles gelöst hat irgendwie in meinem Rumpf und ich dann einfach angefangen habe, so ein- und auszuatmen und dann habe ich irgendwie einfach angefangen, so zu weinen. Ne? Und das war eine interessante Erfahrung, so zu merken, oh, ich halte manchmal fest, weil ich nicht will, dass andere Leute sehen, dass es mir nicht gut geht. Und das ist, glaube ich, schon was ich habe. Ich zeige anderen Leuten nicht gerne, dass es mir nicht gut geht. Mhm.
Hast du manchmal das Gefühl, dich beweisen zu müssen?
Ja, also ich denke schon, natürlich habe ich in meinem Leben schon immer wieder mal so die Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich muss mich jetzt irgendwie beweisen. Aber ich merke immer, dass es immer unangenehm ist. Also es ist irgendwie bescheuert, sich beweisen zu müssen. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich beweisen, dann bin ich einfach so, wie ich bin und mache mir sehr wenig Gedanken um die anderen und bin sehr stark bei mir und dem, was ich will. Und damit fahre ich immer am besten irgendwie. Sobald ich irgendwie in so eine Abhängigkeit komme, ich muss jetzt jemandem was beweisen, jemand muss jetzt unbedingt sehen, das funktioniert meistens eh nicht. Mhm. Und ich stoße mich irgendwie daran sozusagen, da ist was, das ist jetzt männlich oder das ist unmännlich irgendwie in meinen Augen. Also ich würde jetzt nie sagen, wenn du jetzt auf der Straße sitzt und dann in Tränen ausbrichst, würde ich jetzt nie sagen, Sebastian, das finde ich sehr unmännlich von dir. Also, weißt du, das ist so... Das finde ich so komisch. Also, wer benutzt diese Begriffe denn? Das ist jetzt männlich und das ist unmännlich. Mhm. Also, davor hüte ich mich irgendwie sehr krass, das überhaupt diese Begriffe zu benutzen, ehrlich gesagt. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass ich in meinem Leben sehr viel Wert darauf gelegt habe, auch auf eine Art und Weise männlich zu sein. Mhm. Weil ich aber... schon, glaube ich, auch immer wieder mal das Gefühl gehabt habe, dass manche Dinge dieses Begriffs Männlichkeit tatsächlich auch etwas, das ist tatsächlich was, wonach sich Leute sehen. Also es ist ja irgendwo auch ein Idealbild. Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn man irgendwie eine Souveränität besitzt. Mhm. Irgendwie auf eine Art und Weise. Eine ehrliche Souveränität, keine gespielte. Also, dass man wirklich, dadurch muss man auch durch die Hölle gehen oder durch tiefe Täler, um zu einer Souveränität zu kommen. Also, es ist sehr viel Arbeit.
Was bedeutet Souveränität für dich?
Ich glaube, souverän bedeutet, dass man herausfindet, wer man ist. Also, dass man irgendwie wirklich sich die Chance gibt, und das ist, glaube ich, was, ich habe neulich ein sehr schönes Interview gelesen mit Alexander Scheer, wo er sagt, über das ganze Leben lang... Ist man auf der Suche nach sich selbst, ne? Oder wer ist man denn? Und ich glaube, dass man dieser Suche irgendwie auch ehrlich nachgeht und dass man dass man da die Chance hat, irgendwie sich selber zu dieses Selbstvertrauen, ne? So ein Selbstvertrauen zu erlangen. Und das Selbstvertrauen setzt sich ja aus zwei Worten zusammen, aus einem Selbst, also und aus dem Vertrauen in einen selbst. Mhm. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man einfach agiert, macht, lebt, ohne sich Gedanken zu machen, wie man handelt, weil dann hat man großes Selbstvertrauen. Oder alles hinterfragt die ganze Zeit. Irgendwas sagt, dann hinterfragt, verdammt, hätte ich das sagen sollen, hätte ich das machen dürfen, hätte ich so, ne? Das ist dann nochmal eine andere Selbstverständlichkeit, mit der man lebt.
Aber Selbstvertrauen, so, also wie du jetzt gerade das dargestellt hast, man macht einfach, ohne sich viele Gedanken darüber zu machen, dem würde ich jetzt teilweise widersprechen, weil klar ist es so, du agierst oder du bist sehr frei dazu zu agieren und zerfleischst dich nicht die ganze Zeit in Gedanken, habe ich das jetzt, also wie du sagst, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht, aber ich glaube, dass es schon nicht irgendwie so ein gedankenloses Agieren ist, sondern ein sehr bewusstes Agieren, oder? Also ich habe das Gefühl, dass zu Selbstvertrauen auch gehört, dass man weiß, wo die eigenen Grenzen auch sind und dass man bewusst mit diesen Grenzen versucht umzugehen.
Absolut, du hast recht. Also es gehört natürlich noch was anderes dazu als gedankenlos im Sinne von ich mache einfach, was kostet die Welt, alles andere ist mir scheißegal. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine natürlich, wenn du dich selber kennst, wenn du weißt, wer du bist, wenn du dem näher kommst, dann kennst du deine Grenzen. Dann weißt du, was du wirklich willst und was du nicht unbedingt willst. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du das automatisierst, wo du dir nicht mehr viel Gedanken darum machen musst, irgendwie, was ist jetzt meine Grenze oder was nicht, weil du kennst sie und dementsprechend wirst du auch agieren. Und du hast auch deine eigene Moral irgendwie, ne? Also ich glaube, jeder Mensch hat ja auch ein eigenes Verständnis von, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, solange man sehr respektvoll und sehr achtsam miteinander umgeht, mit den Mitmenschen, weil das Wichtigste ist, was wir haben, ist alles in Ordnung. Ne? Also es geht nicht darum, alles andere hinter sich zu lassen, die Menschen irgendwie respektlos zu behandeln. Das meine ich damit nicht, sondern ein Selbstvertrauen in das eigene Handeln. In zu wissen, ja, das ist das, was ich, so, das ist der, so will ich leben.
Du hast vorhin gesprochen von Sehnsucht nach Männlichkeit. Und dann sind wir jetzt ja gerade bei dem Souveränitätsbegriff gelandet. Gibt es noch andere Eigenschaften, die du sagen würdest, das gehört zu einem Sehnsuchtsbegriff nach Männlichkeit?
Ja, ich glaube eine Stärke, also tatsächlich, das habe ich ja gerade schon gesagt, ne, das ist, glaube ich, das, was ich auch mit dem sportlichen Körper meine, irgendwie eine körperliche Stärke, mit der man sich irgendwie im Leben auf eine Art und Weise, ja, indem man irgendwie gut, mit der man gut durchs Leben kommt, erstmal, ne? Also, und das kann für jeden was anderes bedeuten. Also, Stärke kann ja auch sein, eine körperliche Stärke kann ja auch sein, wenn man völlig dehnbar irgendwie ist, ne? Oder wenn man irgendwie, also wenn man seinen Körper unter Kontrolle hat, das sehe ich so als körperliche Stärke irgendwie. Natürlich, also, ja, dieses, sich danach sehen, ein Mann zu sein, es hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass man sich um andere kümmern kann, ne? Also dass man so als Versorger quasi irgendwie agiert. Man könnte eine Familie ernähren oder irgendwie sich um die kümmern. Ich glaube, das ist schon auch eine Sehnsucht, die aber mehr damit zusammenhängt, dass ich nicht jetzt irgendwie als Mann im Haus irgendwie Lust habe, eine Familie irgendwie durchzubringen und jetzt der Einzige bin, der weiß, was los ist. Es geht bei mir schon um so ein Miteinander-Agieren, aber schon zu wissen, ich bin mit mir selber so sehr zufrieden und komme so gut mit meinem Leben zurecht, dass ich auch Verantwortung für andere übernehmen kann.
Also eine Versorgung im Sinne einer Verantwortung.
Genau, einer Verantwortung, ja.
Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil das nämlich auch, also wenn ich über positive Männlichkeit oder so nachdenke, dann hat es für mich ganz oft was zu tun mit Geduld und mit dem Gefühl von Sicherheit. Ich mag sehr gerne, wenn andere Leute bei mir Sicherheit suchen. Das ist sowas, das für mich total wichtig eben auch ist, halt Sicherheit. Ich will mich bei anderen sicher fühlen. Wie du vielleicht auch gesagt hast, so dieses, ich will nicht bewertet oder so, ich will mich nicht beweisen müssen.
Richtig.
Oder ich will nicht so in so Kategorien eingeordnet werden. Und genau, ich glaube eben, dass ich jetzt nicht unbedingt jemand bin, der physische Sicherheit unbedingt ausstrahlt, sondern jemand, der vielleicht emotionale Sicherheit geben kann, so, weil ich glaube, dass ich da irgendwie sehr belastbar bin.
Ja. Das ist sehr interessant, weil ich das nämlich auch, ich glaube, also natürlich diese physische Belastbarkeit, die ist natürlich auch irgendwie was auf eine Art und Weise wichtig ist, aber diese emotionale Belastbarkeit, das ist ja eine sehr schöne Eigenschaft und eine sehr schöne Fähigkeit, vor allem auch die Sicherheit dann an andere weitergeben zu können irgendwie. Und das Gefühl, dass Leute zu einem kommen, das ist zum Beispiel auch was ich total genieße oder was ich sehr schön finde, wenn ich das Gefühl habe, so wie du es auch gerade gesagt hast, Leute kommen zu mir, um mir Dinge zu erzählen, weil sie das Gefühl haben, da kann ich es erzählen und es passt irgendwie. Und das ist was sehr Schönes. Und da würde ich auch sagen, dass, wenn wir jetzt über Männlichkeit sprechen, das sollte natürlich auch keinem, also es sollte eigentlich, stoße ich mich schon wieder.
Ja, ja,
das ist für jeden Menschen wichtig irgendwie, ne?
Mhm.
Und dieses eben nicht bewertet werden, einfach mal zu akzeptieren, zu respektieren, einfach zuzuhören, das ist, glaube ich, echt wichtig. Also, ich habe nämlich krass, diese Erfahrung so stark gemacht, dass es so interessant sein kann, jemandem was zu erzählen und der hört erstmal einfach nur zu und muss noch nicht mal unbedingt dir irgendwie was dazu sagen, sondern sagt einfach nur, ach krass, okay, interessant.
Ich kann total verstehen, dass du dich an diesen Begriff der Männlichkeit dafür diese Eigenschaft stößt. Aber ich finde es interessant, die Kette, die wir gegangen sind, also den Weg, den wir gegangen sind, von Männlichkeit, Aspekte positiver Männlichkeit, also Stärke, dann waren wir bei Vertrauen und Verantwortung und dann eben, dass es auch eine Form von Sicherheit und Verantwortung ist, eben eine emotionale Zuverlässigkeit oder Stärke vielleicht auch ausstrahlen zu können für andere, damit die sich geborgen und aufgehoben fühlen, um sich einen zu öffnen, emotional. Ja. Wobei Emotionalität jetzt zum Beispiel etwas ist, das von dem Verständnis, das ich als äußeres Verständnis von Männlichkeit habe, mit äußeres Verständnis meine ich halt so ein kulturelles Verständnis von Männlichkeit, nicht unbedingt assoziieren würde. Das würde ich nicht unbedingt damit verbinden, emotional zu sein, auf die Gefühle und die Bedürfnisse anderer einzugehen. Aber
interessant, ja.
Über den Aspekt der Sicherheit und der Stärke ist es dann doch irgendwie mit Männlichkeit auch verbunden.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, weißt du, was sehr interessant ist? Ich freue mich sehr darüber, wenn Leute mich als sehr männlich bezeichnen. Aber ich selber benutze diesen Begriff ja so gut wie überhaupt nicht. Weil ich ihn irgendwie... Weil ich es eben, wie gesagt, habe ich dir schon gesagt, komisch finde zu sagen, das ist jetzt männlich, das ist unmännlich, weil es sofort eine Bewertung ist irgendwie. Und trotzdem, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ach, irgendwie bist du so männlich, natürlich freue ich mich darüber. Das ist ja total abgefahren. Ne? Dass das irgendwie was ist, was in mir was auslöst, so nach dem Motto, ja, ach super.
Aber das geht mir auch genauso. Aber da frage ich mich dann halt so, liegt es vielleicht daran, dass Männlichkeit so ein krass positiv besetzter Begriff einfach ist?
Aber was mich interessieren würde, ist zum Beispiel, würdest du denn sagen über dich selber, dass du männlich bist? Oder sagst du fühlst dich männlich?
Ich weiß nicht, ob es mir wirklich darum geht, jetzt als männlich zu gelten, im Sinne des gesellschaftlich, also dem, was man halt äußerlich mit dem Wort verbindet, also was kulturell da irgendwie dran hängt. Oder ob ich für mich halt die Männlichkeit in mir suchen muss. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, die Männlichkeit in sich selber zu suchen, weil ne, zum Beispiel Emotionalität kann ja auch ein sehr männlicher Wert sein, haben wir ja gerade drüber geredet. Ich versuche halt häufig Dinge, die kulturell männlich sind, für mich umzudeuten. Also auch dieses, was du halt gesagt hast, darauf zu scheißen, was andere Leute irgendwie denken von einem, ist etwas, das ich für mich als sehr männliche Eigenschaft irgendwie verstehen würde, weil es für mich halt so mit Mut zu tun hat. So Mut zu haben und die Kraft zu haben, zu sich zu stehen, mit den eigenen Fehlern, mit den eigenen Abweichungen von einer bestimmten Norm vielleicht auch. Und das ist etwas, das ich nie konnte und das ich nie gemacht. Und das ist zum Beispiel auch so, das ist etwas, was mich total ärgert. Ich habe in meiner Jugend oder in meiner Kindheit bin ich dann halt immer ausgewichen, wenn es darum ging, Dinge zu tun, die ich nicht kann.
Ja, das verstehe ich, ja.
Weil ich halt immer dieses Gefühl hatte von, wenn das jetzt meine Klassenkameraden oder so sehen, dann kriege ich direkt wieder aufs Maul.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es ist auch sehr krass, Dinge anzugehen, die man nicht kann. Es ist also das Schöne ist, also das kann man ja eigentlich, oder ich kann das eigentlich nur raten, also mir selber und allen anderen, immer wieder diese Dinge anzugehen, die man nicht kann oder wo man irgendwie, mit dem man sich noch nicht beschäftigt hat. Und ich glaube, man macht das nicht, weil man weiß, es kommt natürlich dieser Punkt, wo man richtig hart arbeiten muss und wo man auch irgendwie scheitern wird. Mhm. Und natürlich macht es dann richtig, wenn man es dann kann, dann ist es natürlich einfach und dann macht es richtig Bock. Ne? Und dann hat man halt eine Fertigkeit oder eine Fähigkeit irgendwie.
Was ist da für dich das Krasse, Dinge zu tun, die man nicht kann?
Ich glaube, das Krasse ist ja, dass du dich schon verwundbar machst. Ne? Mhm. Also du konfrontierst dich dann in dem Moment ja mit etwas, was du nicht kannst. Und das bedeutet, wenn das Leute jetzt irgendwie sehen, sehen die dich auch erstmal scheitern. Mhm. Und das ist ja eben das, was so interessant ist, dass irgendwie Scheitern auch ganz oft irgendwie in unserer Gesellschaft als so was Schlechtes dargestellt wird. Mhm. Und das Verrückte ist, Scheitern gehört zum Können dazu. Also um etwas zu können, musst du scheitern.
Mhm. Also ich habe das Gefühl so, also jetzt zum Beispiel, ne, wir haben ja vorhin über meinen Diplomstoff irgendwie gesprochen und ich bin jetzt halt gerade dabei, also ich bin gescheitert so und ich habe jetzt gerade alles gekillt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin auf einem Berg und habe dann irgendwie so festgestellt, ah nee, ist gar kein Berg, ist eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich ist es hier ein Krater, in dem ich gerade bin, ich komme nicht weiter.
Aber hat sich das richtig kacke angefühlt auch, richtig schlecht oder?
Und das ist das Ding. Ich empfinde ganz oft Lust dabei, so. Also, weil ich dann nämlich weiß, ah, okay, geil, dann kann ich jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich kann was Neues ausprobieren. Und da bin ich, das ist zum Beispiel etwas, über das ich total froh bin, dass ich nämlich für mich so festgestellt habe, dass sich da nämlich auch was bei mir total gewandelt hat, seit ich irgendwie, also im Verhältnis dazu, als ich Kind war oder Jugendlicher. Dass ich heute nämlich sage, Dinge, die ich nicht kann, finde ich eigentlich spannend. Und so, und also diesen Prozess des Erklimmens.
Ja, das ist ein Hammergefühl, oder?
Ja.
Dieses, was sich was zu eigen machen.
Ja.
Sich verbessern in was. Das ist, gestern habe ich noch mit Lucia gesprochen und habe so zu ihr gesagt, genau das, was du jetzt auch sagst, ich liebe diesen Moment von, ich habe das mal während meiner Stunde der Wahrheit, habe ich mal ganz oft von Selbstoptimierung, hast du die gesehen, die Stunde der Wahrheit von mir?
Ich glaube, ihr hattet die, ja, ich glaube, ihr hattet die, als ich nicht, da war ich nicht da. Ich habe keine gesehen.
Das kann sein. Das kann sein. Auf jeden Fall, da ging es sehr stark um Selbstoptimierung, bis ich verstanden habe, allen, denen ich davon erzählt habe, ich habe es immer so mit einer großen Begeisterung erzählt, haben mich immer komisch angeguckt, haben so, meinst du es ernst? Und dann ist mir aufgefallen, dass dieser Begriff Selbstoptimierung halt ein super negativ konnotierter Begriff ist. Also im Sinne von, man optimiert sich jetzt und zeigt keine Schwäche mehr und wird irgendwie zu einer kranken Maschine, Terminator, Arnold Schwarzenegger, I will be back irgendwie. Und das ist nicht das, was ich gemeint habe, sondern was ich gemeint habe, ist irgendwie eher so was Buddhistisches. Also im Sinne von so Geist und Körper trainieren und sich irgendwie Sachen zu eigen machen und irgendwie die Fähigkeiten und das Können zu steigern irgendwie und mit sehr viel Spaß mit sich selber zu haben, Spaß daran zu haben, zu entdecken, was kann ich alles schaffen.
Mhm.
Und nicht Spaß daran zu haben, sich für andere zu verstellen, um in der Gesellschaft der angepassteste, optimalste, optimierteste Typ zu sein. So.
Aber also wir haben jetzt ja gerade da voll drüber geredet, wie geil es ist, sich Dinge so anzueignen. Aber das geht natürlich nur, wenn du dich auf diesen Moment des Scheiterns halt einlässt.
Ja.
Und da finde ich dann irgendwie wieder spannend, dass Scheitern eigentlich etwas ist, dass wir Männern und Jungen einreden, dass es nicht männlich sei.
Das stimmt.
Oder dass es nicht zum Männlichkeitsbild, es gehört zum Männlichkeitsbild, gehört dazu, Dinge zu können. Das hast du, glaube ich, auch ganz am Anfang mal gesagt. Also nicht, dass du das für dich so definierst, sondern dass es etwas ist, das häufig an dich so
herangetragen wird. Doch, ein Mann muss können.
Und zwar immer ein Mann.
Ein Mann muss immer können.
Und er kann auch alles.
Und er kann auch weiter, wenn er nicht mehr kann.
Genau, Männer können. Also. Und also es gehört nicht dazu, also Scheitern gehört nicht dazu, ist unmännlich, aber Können ist männlich. Und das ist doch total krank. Wie soll denn jetzt ein Junge oder also ein junger Mann, so der heranwächst und halt natürlich noch nicht alles kann, natürlich nicht. Wie soll der denn dann anfangen, sich unvoreingenommen auf Dinge einzulassen, die er noch nicht kann, wenn er halt gesagt bekommt, aber Scheitern ist nicht okay.
Ja.
Oder du darfst zwar scheitern, aber nur so, dass es keiner sieht.
Ja.
Geh dann bitte zum Scheitern, gehst du bitte irgendwie ins Gartenhäuschen.
Genau. Bitte so, dass es absolut keiner mitbekommt. Ja, weiß ich nicht, eigentlich kannst du dann nur sagen, ja, nee, Scheitern ist männlich.
Mhm.
Eigentlich müsste man so ganz klar sagen, so Scheitern ist Männlichkeit in Person. Also,
weil Scheitern dazu gehört, dass man versucht, etwas zu tun.
Absolut. Und weil, klar, Scheitern, okay, und Fehler machen, aber weitermachen. Aber bleib dran. Und jetzt denk nicht 1000 Jahre darüber nach, was du falsch gemacht hast. Und das ist auch voll der gute Punkt. Also, und da ist es, glaube ich, wichtig, mit dem Scheitern umgehen zu lernen. Mhm. Das ist irgendwie was. Also, wenn ich hier aus diesem Studium rausgehe, oder sage ich jetzt mal, das ist ja was, was ich die ganze Zeit lerne, mit Scheitern umgehen irgendwie. Und wenn ich das irgendwie so beherrsche, dass ich irgendwie denke, yo, okay, da bin ich irgendwie freier mit, ne? Man hat nie ausgelernt, aber dann habe ich richtig viel erreicht. Das ist auch das Schönste, was wir im Leben, glaube ich, auch irgendwie so erreichen können, ist, glaube ich, so ein. Und das ist ja, da kommen wir wieder zum Männlichkeitsbegriff. Warum habe ich da so ein Problem mit? Weil er sich nicht verändert. Also weil der irgendwie festgesteckt ist. Ein Mann ist so und so. Mhm. Und ich bin halt ein ganz großer Fan von Anpassen irgendwie. Also von, im Sinne von nicht sich anpassen, sondern im Sinne von, da passiert was und damit umgehen. Also längst lieber einem Umgang mit Situationen. Mhm. Und dazu gehört auch, Erwartungen ausschalten zu können in dem Moment und zu sagen, okay, ich habe was anderes erwartet, jetzt passiert aber das und was ist jetzt der optimalste Weg, damit umzugehen? Also was muss ich jetzt machen? Das heißt, ich muss vielleicht einen ganz anderen Weg gehen, als ich geplant habe. Und ich glaube, das sind so diese Momente, die irgendwie dann wichtig sind. Ne? Dann nicht das durchzuziehen, was man sich die ganze Zeit vorgestellt hat, nein, ich mach's jetzt so, sondern ich versuche da jetzt irgendwie das Beste draus zu machen irgendwie in dem Moment, ne? Oder ich versuche damit jetzt anders umzugehen, weil sich die Situation verändert hat. Und so ist es doch auch mit Männlichkeit, das ist kein festgesteckte Begriff ist irgendwie Quatsch, weil sich die Zeiten irgendwie verändern, weil Männer sich auch irgendwie verändern oder was ist denn das überhaupt jetzt, ein Mann, ne? Und bin ich jetzt, wenn ich einen Penis habe und aber eine hohe Stimme und irgendwie vielleicht klein gewachsen bin ich dann jetzt kein Mann mehr oder was? Natürlich, also warum denn nicht? Und wenn man aber dann, jetzt kommt ja noch dieser Gender, dann kommt ja noch quasi, also es wird ja auch alles ein bisschen komplizierter, sage ich mal, dadurch, dass es immer mehr Leute natürlich auch gibt, die dann irgendwie sagen, jetzt bin ich zum Beispiel weder Mann und noch Frau. Und das ist, glaube ich, was, wovor Leute Angst haben, dass es eben kompliziert wird, ne, und man irgendwann das nicht mehr einordnen kann. Und die Frage ist, muss man es einordnen? Ist es wichtig, es einzuordnen?
Ich frage mich halt, wird es kompliziert oder wird es halt wahrer, also ehrlicher im Sinne einer Individualität, die du als Mensch halt einfach fucking nochmal hast. So, wir sind keine Schablonen und keine Ausgussformen von irgendwas. Ja. Und deine Männlichkeit ist eine ganz andere Männlichkeit als meine Männlichkeit. So. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob es wirklich komplizierter wird, sondern halt eben, wie ich gesagt habe, dass es wahrer und ehrlicher wird, weil wir mehr dem einzelnen Menschen gerecht werden können, anstatt dass der einzelne Mensch versucht, sich irgendetwas anpassen zu sollen.
Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Das war ein schlecht gewählter Begriff von mir mit dem kompliziert.
Nee, überhaupt nicht. Ich fand den Begriff überhaupt nicht falsch. weil ich finde, dass dieser Begriff voll oft dann in diesen Situationen fällt. So, ja. Warum soll ich denn jetzt in meiner Sprache gendern? Das macht es doch nur kompliziert. Richtig. So, ich habe das Gefühl, ich habe keinen. Also so, auch wenn ich dann irgendwie über Rechtspopulismus oder so nachdenke, ist es ja, die Welt ist so kompliziert. Wir suchen einfache Antworten. Und nein, die Welt ist nicht kompliziert, sondern wir finden jetzt nur gerade all die Zusammenhänge und die Feinheiten heraus, die die Welt ausmachen und versuchen sie zu benennen. Und deshalb wird es nicht komplizierter, sondern es gibt mehr Reichtum einfach und mehr Vielfalt.
Ja, ich finde auch, das ist mega interessant, weil ich finde auch, dass das große Manko, was der Mensch irgendwie manchmal hat, oder also diese Eigenschaft, die der Mensch hat, alles einfacher machen zu wollen, das Leben einfacher machen zu wollen, da frage ich mich manchmal, warum? Mhm. Also das Leben ist halt so spannend und es ist nicht immer einfach und es gehört voll dazu, dass das Leben auch schwer ist und dass man irgendwie arbeiten muss, wäre ja sonst auch langweilig irgendwie. Und ich glaube, die Menschen machen sich es immer einfach, indem sie eben nicht in jeder Situation auf die jeweilige Situation eingehen müssen. Oder eben jetzt, im Hier und Jetzt. Ich bin auch ein sehr großer Fan vom Jetzt irgendwie hier sein und es zu schaffen, wirklich beim Gegenüber zu sein und achtsam zu sein. Mhm. Wenn man isst, dann isst man. Also es hat so ein bisschen es ist so ein bisschen Sokrates irgendwie. Mhm. Ne? Bin ich irgendwie Fan von. Und ich glaube, in dem Moment, wo du Menschen dir gegenüber hast und es ist ja überhaupt nicht kompliziert, darauf einzugehen, dass der dir irgendwie was erzählt, was du noch nie gehört hast. Dann hörst du es halt zum ersten Mal, aber wie oft ist das erste Mal da? Und ich glaube, sich darauf immer wieder einlassen zu können, dass das jetzt nicht nur ein Mann oder nur eine, also es gibt nur Mann und Frau, und damit ich schnell einordnen kann, sondern die Geduld zu haben und im Jetzt hier sein zu können, zu sagen, ich lasse mich jetzt hier auf das ein, was da ist.
Oder nicht nur die Geduld zu haben, also Geduld ist auch mega wichtig, aber auch die Neugierde. Also die Neugierde, ich finde Neugierde, Ich wollte gerade sagen, Neugierde hat viel mit Respekt zu tun. Dann ist mir aufgefallen, dass Neugierde ja aber auch ist, so ich durchwühle dein Tagebuch oder so. Aber ich finde halt wirklich so, also Neugierde, wenn du jemanden das erste Mal triffst, neugierig auf die Person zu sein, hat, finde ich, was mit Respekt zu tun. Nicht, wenn du dann bestimmte Absolut. Grenzen überschreitest, sondern halt einfach nur so, cool, wer bist du denn?
Mit einem Interesse. Das Schönste, was du einem Menschen schenken kannst, ist dein Interesse.
Und deine Zeit.
Und deine Zeit.
Ja.
Und deswegen finde ich eine achtsame Neugier, also gibt es das Wort achtsame Neugier? Nee, achtsame.
Doch, achtsame Neugier.
Die achtsame Neugierde.
Das schaffen wir jetzt.
Einfach. Ja, das ist eine schöne, einfach eine achtsame Neugierde zu haben.
Und das, finde ich, ist ein ganz krasses Privileg, das du hast, wenn du ein Mann bist, dass du einfach Dinge machen kannst, auf die du Bock hast.
Mhm.
Also, weil so, du musst dir nicht, also ich habe das Gefühl, dass Frauen und Mädchen viel eingetrichtert wird, so die müssen immer aufpassen und die müssen immer vorsichtig sein, weil Männer oder der Rest der Welt will ihnen irgendwie
was an die
Wäsche, so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass du als Mann halt einfach so, keine Ahnung, den Weg kenne ich nicht, hier sind keine Laternen, scheiß drauf, ich gehe da trotzdem lang. So. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt machen, weil ich schon auch manchmal Respekt vor solchen Situationen habe. Aber theoretisch geht es. Oder auch zum Beispiel, ich bin dann, als ich in Ghana war, bin ich ja einfach backpacken gegangen. Klar haben meine Eltern sich, ich habe es denen erst gar nicht gesagt, ich habe es denen erst hinterher gesagt, weil ich mir schon dachte, dass die sich wahrscheinlich Sorgen machen würden, was ich auch nachvollziehen kann. Aber so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eine meiner Schwestern gewesen, das wäre, glaube ich, nicht okay. So.
Ja, ich verstehe, was du
meinst. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen viel mehr an Grenzen stoßen, weil nicht unbedingt, weil man denkt, dass sie etwas nicht können, sondern weil man sich Angst um sie macht.
Mhm.
Also möglicherweise zu Unrecht. So. Also sich Angst um jemanden machen, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, ihm oder ihr bestimmte Kompetenzen abzusprechen.
Absolut.
Und das finde ich irgendwie ist so, das erlebe ich so als das Angenehmste und Befreiendste, dass du als Mann eigentlich das machen kannst, was du willst.
Also da machst du einen sehr interessanten Punkt mit auf. So irgendwie, ja, also das finde ich, da hast du absolut recht, dass man natürlich als Mann irgendwo in dieser Welt oder in dieser Welt irgendwie eine größere Freiheit ja irgendwie hat. Ne?
Mhm.
Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern saß ich eben mit drei sehr schönen Frauen in einer Bar, die war voll halt mit Männern.
Mhm.
Und ich habe das halt richtig krass gemerkt, wie halt ständig alle sich zu uns umgedreht haben, zu diesem Tisch. Ne? Also ich schätze mal jetzt nicht wegen mir, sondern eben wegen diesen drei Frauen. So. Und das war krass. Und die haben mir dann auch erzählt, sie wurden vorher halt richtig viel angesprochen. Und am Ende, als wir rausgegangen sind, wurde auch eine von denen auch nach der Nummer irgendwie gefragt und er würde sie gerne besuchen und so. Und da ist mir so aufgefallen, das ist natürlich was mir so gut wie nie passiert. Mhm. Also dass da so ganz viele Blicke auf mich gerichtet sind. Und dass da so ein, ja, und dass sich ständig zu mir umgedreht wird und dann jemand meine Nummer will und sich mit mir treffen will und, also es kann ja was total Schönes sein, aber ich glaube, es kann auch was sehr, sehr, ja, was sehr, sehr Beengendes haben, weil man sich auf einmal nicht mehr frei fühlt und so beobachtet. Und
genau.
Das ist so was, da ist mir so aufgefallen, da krass, das kann ich halt als Mann jetzt erstmal, ich habe diese Erfahrung irgendwie so gut wie nie gemacht, das ist was, das kann ich gar nicht richtig nachvollziehen, ne? Weil ich so selten in so einer Situation bin.
Du wirst einfach mehr gesehen, du wirst mehr angeguckt und ich glaube, es wird auch mehr über dich geurteilt als Frau und über dein Verhalten geurteilt als Frau, als Mann.
Das glaube ich auch. Ob mehr darüber geurteilt ist, das weiß ich gar nicht, weil du hast ja gerade selber gesagt, wenn man als Mann nicht männlich genug ist, dann wird auch ganz schön über einen
getrashtalkt.
Und so, als wären Frauen quasi als müssten sich Frauen in unserer Gesellschaft auch öfter rechtfertigen für was sie tun oder wären irgendwie Bringschuld oder irgendwie, absolut, also es ist, haben ja auch schon, also ne, manche Frauen, mit denen ich mich unterhalte, die feedbacken dann auch, also wenn es irgendwie um dieses Thema geht, sind es glaube ich auch Erfahrungen, die dann irgendwie da gesammelt wurden und da denke ich mir dann so, ja krass, okay, natürlich bin ich der weiße heterosexuelle Mann irgendwie in dieser Gesellschaft. So. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin ja in Lüdenscheid aufgewachsen, 80.000 Einwohner irgendwie, also so eine kleine Stadt einfach und ich hatte auch da irgendwie dann mit Leuten zu tun oder irgendwie Freunde, die eher schon auch dieses, also über Frauen geredet haben, wo ich immer schon so das Gefühl hatte, so will ich nicht über Frauen reden.
Mhm.
Ich verstehe auch nicht, warum über Frauen so geredet wird. Also es waren auch wirklich gute und auch enge Freunde von mir, mit denen ich mich super verstehe, aber auf einmal wird dann irgendwie über Frauen geredet mit Bezeichnungen, wo ich so denke, hä, was soll das? Und da geht's mir, ich weiß gar nicht, ob es mich nur gestört hat, dass es dann da um Frauen geht oder dass man über Menschen allgemein so spricht. Aber es ist sehr auffällig gewesen, über Frauen wurde dann irgendwie abfällig gesprochen. Ich war, glaube ich, eh schon immer eher so ein kleiner Freigeist, weißt du? Und wollte unbedingt dann auch aus der Stadt raus. Und dann gibt es eben Leute, die bleiben lieber da. Und die haben dann aber auch sehr andere Ansichten irgendwie aufs Leben. Und da habe ich schon immer gemerkt, ah, da bin ich schon irgendwie, falle ich da manchmal schon so ein bisschen raus. Und das war eben auch dieser, das war eben ganz stark, habe ich das immer gemerkt, bei diesem, bei dem Sprechen über Frauen. Weil ich, das habe ich nicht gecheckt, weil ich aber auch schon immer so ein, ich bin eben schon immer ein Romantiker auch irgendwie so gewesen. Und fand es irgendwie immer toll, dass es das gibt irgendwie. Also dass es Frauen gibt, dass es Männer gibt, und das finde ich nach wie vor auch irgendwie toll. Weißt du, ich finde es ganz schön.
Das kann ich verstehen.
Also es ist irgendwie, oder es ist doch auch irgendwie was, ich bin, manchmal muss ich auch einfach sagen, ich finde ja Klischees grundsätzlich, klar, politisch gesehen irgendwie blöd, aber ich finde Klischees auch irgendwie total geil. Also ich finde sie auch irgendwie super witzig, weil also Klischees können wirklich sehr witzig sein, Klischees können auch irgendwie Spaß machen, und wenn man die bewusst einsetzt und wenn man die auch wenn man reflektiert damit umgeht, dann können die auch irgendwie
mit Klischees sind super. Klischees sind auch also sind natürlich auch scheiße, also eigentlich in Wahrheit scheiße, aber Klischees
super, sind scheiße,
wenn du dich super, wenn du dich verstecken musst, weil wenn du hinter diese, also du kannst dein eigenes Selbstsein, deine eigene Individualität kannst du super gut hinter Klischees einfach verstecken. Dann lässt du halt eben den Macker raushängen oder den schwulen Typen raushängen oder so, und du kannst, nichts kann dir mehr was anhaben, weil das, was torpediert wird, dann möglicherweise bist ja gar nicht du, sondern das ist diese Klischeemaske, die du dir aufgesetzt hast. Und das ist, ich finde das, also das ist super, weil du eben geschützt bist, aber gleichzeitig hast du natürlich auch die total, oder birgt es die totale Gefahr, dass du dich darin verlierst, dass du deine eigene Individualität hinter dem Klischee zurückstellst, aus Angst, sie zu leben.
Ich hatte schon immer einen sehr, sehr starken Drang danach, die Ehrlichkeit, nach der Ehrlichkeit, nach der Wahrheit. Das war irgendwie immer schon was, was mich sehr stark interessiert hat, und dass ich immer ein Interesse daran hatte, ehrlich zu sein, und das auch im Umgang mit meinen Gefühlen irgendwie. Und das habe ich vor allem bei guten Freunden, das ist auch sehr interessant, bei guten Freunden, wirklich meinen besten Freunden, was dann auch, also irgendwie auf dem Schulhof chillen, rauchen, irgendwie Frauenarzt hören und so, ne, sowas habe ich dann da tatsächlich gemacht, also auch Agro-Berlin, riesen Agro-Berlin-Fan. Und da ist es ja bekanntlich auch so, dass sehr relativ frauenfeindliche Texte schon da auch am Start sind, ne? Habe ich irgendwie alles gehört, und trotzdem, ich selber habe immer gesagt, nee, also ich selber werde auf jeden Fall so nicht. Ich habe das immer als Kunst irgendwie dann also als die Musik, die sie ist, irgendwie erstmal abgestempelt. Und da wurde mir in meinem Freundeskreis dann aber, wenn ich versucht habe, mit sehr guten Freunden von mir wirklich offen zu reden, bin ich manchmal echt auf Grenzen gestoßen und habe gemerkt, das geht nicht. Also selbst mit meinen besten Freunden damals ging es zum Teil nicht, über das zu sprechen.
Aber hast du das Gefühl, dass es so einen Buddy-Talk irgendwie gibt? Ich nenne es immer so, der Buddy-Talk, dieser Männer-Talk irgendwie, wo man dann über, also so im Klischee, über Fußball spricht und über Frauen oder über die Arbeit.
Ja, na klar. Also so ein Buddy-Talk gibt es auf jeden Fall, ne? Und ich, den kann ich zum Beispiel auch, also, ne? Aber bei mir ist es halt immer, ich beachte halt irgendwie immer darüber, dass ich sehr respektvoll, glaube ich, rede über andere.
Du hast jetzt halt diese Fledermaus.
Ja, ich liebe will, diese Fledermaus.
Ich will auch diese Fledermaus haben. Ich will genau die, die du da hast.
Ja, bitte, die hat aber noch einen Flügel.
Nee, ich nehme die jetzt. Ich finde halt, dass, was soll ich jetzt sagen? Ach genau, du hast gesagt, dir geht es um die Ehrlichkeit. Du bist ein großer Fan von Ehrlichkeit und von Wahrheit. Und das impliziert jetzt für mich, dass der Buddy Talk für dich nicht unbedingt mit Ehrlichkeit zu tun hat.
Ich glaube, der hat manchmal was zu tun mit einem, mit einer oberflächlichen, so muss ich sein. Ich finde, manchmal hat er tatsächlich was zu tun, und das ist nicht nur ein ausschließliches Männlichkeitsproblem, sondern ein menschliches Problem. Also, oder was heißt, ist es überhaupt ein Problem? Es ist einfach erstmal ein menschliches Verhalten, dass man oft irgendwie in sowas rein, in so ein Muster fällt, wo man, glaube ich, das Gefühl hat, so, das muss ich jetzt sagen. In diesem Umfeld muss ich jetzt irgendwie so sein oder müsste jetzt irgendwie so sprechen. Also man kennt das, glaube ich, oder also ich kenne das von mir, dass ich auch in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Menschen auch anders bin oder auch anders rede, eventuell. Ne? Also weil man dann auf einmal vielleicht das Gefühl bekommt, oh, jetzt muss ich hier irgendwie anders sein. Also im besten Fall passiert das nicht, aber ja, passiert ja schon. Ich weiß
aber
nicht,
müssen finde ich irgendwie, ja, doch, kenne ich auch, aber müssen finde ich halt auch wieder eine interessante Formulierung, weil das Müssen hat ja mit Erwartungen von außen zu tun irgendwie, dass man das ist, also dann hat das, geht es halt auch wieder, oder dann habe ich das Gefühl, dass es in diesem Buddy Talk, den ich jetzt einfach immer so nenne, darum geht, dass man halt bestimmten Männlichkeitserwartungen, die andere haben, auch gerecht wird. Dass man halt eben nicht ehrlich über seine Gefühle oder
so redet.
Wobei ich mich dann halt auch oft frage, ob man dann halt, also wenn du die ganze Zeit eigentlich darauf geeicht wirst, dir so einen Mantel aus Kraft und Stärke irgendwie umzulegen, ob du dann halt irgendwann überhaupt noch das auch kannst. Also kann man den, das ist dieses, was ich vielleicht vorhin meinte mit dem Klischee, so kannst du das dann noch wieder ablegen, kannst du das überwinden?
Mhm. Ja, gute Frage. Ab einem gewissen Punkt wird es, glaube ich, sehr schwierig, diese ganzen Schichten von einem wieder runterzukratzen. Ne? Mhm. Ist mit viel Arbeit verbunden, glaube ich.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du ein Mann bist, weil du heterosexuell bist? Also macht dich die Frau zum Mann?
Gute Frage, nee. Das glaube ich irgendwie nicht. Nee, weil ich habe auch, also ich kenne auch homosexuelle Männer, die, also jetzt, wo, denen man jetzt überhaupt nicht, also ne, das ist ja jetzt auch so, woran merkt man denn, dass jemand homosexuell ist oder die jetzt einfach überhaupt keine, die total männlich sind, sagen wir mal so, ich kenne homosexuelle Männer, die total männlich sind und rüberkommen und wirken. Also wo du jetzt nie sagen würdest, jetzt, wenn ich den das erste Mal treffe, merke ich, du bist homosexuell. Mhm. Von daher, nee, also das ist, glaube ich, wiederum was sich irgendwie nie ausschließt. Also nur weil jemand homosexuell ist, kann er trotzdem sehr männlich sein. Was ganz interessant ist, als du das jetzt gesagt hast, also ich finde es ja sehr krass, dass Männer, also homosexuelle Männer in unserer Gesellschaft da einfach sagen, jo, also oder gar keinen großen Hehl draus machen und es einfach sind. Weißt du, und irgendwie auch, also diesen Mut haben in dieser Gesellschaft, in der das irgendwo ja immer noch krass verpönt ist, das einfach sie selbst zu sein irgendwie. Das finde ich so stark, weil ich nämlich als, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war irgendwie, ich schätze mal irgendwas zwischen 10 und 12, da gab es mal eine Phase, in der hatte ich richtig große Angst davor, dass ich homosexuell bin. Was ja crazy, also ist ja crazy, ne, wenn ich jetzt so drüber rede, dann denke ich mir auch so, was, also ich hatte richtig große Angst davor, dass ich homosexuell bin, weil ich, glaube ich, aber auch gespürt habe oder wusste, das bedeutet für mich, das wird ein großer Kampf, dann wenn ich das jetzt sein sollte, dann wird das für mich echt ein großer Kampf sein. Und da werde ich auf sehr viele Leute stoßen, die dann irgendwie vielleicht komisch, also das war irgendwie so das Gefühl, was ich da so hatte in dem Ding. Und das ist ganz interessant, weil das hat dann irgendwann einfach wieder nachgelassen. Also es war irgendwie so eine Phase, in der war das da und dann hat das einfach wieder nachgelassen irgendwie. Aber dass es diese Phase gab, das sagt mir sehr viel, also diese Angst davor, das zu sein, das sagt mir sehr viel darüber aus, wie die Gesellschaft darauf reagiert oder die Leute da um mich herum. Und da kommen wir nochmal zu den besten Freunden, die ich da damals hatte. Das zu thematisieren war zum Beispiel was, da hätte ich 10-mal drüber nachgedacht, ob ich denen das sage. Also denen Angst vertraue, dass ich mal eine Phase hatte, also mit 16 dann darüber zu reden, ich hatte auch mal eine Phase, in der hatte ich Angst davor, dass ich homosexuell bin, weil die dann direkt vielleicht einfach gesagt haben, ach, dann bist du's. Weil da, und davor hätte ich dann irgendwie, also auch Angst gehabt irgendwie, ne? Aber auch wieder nur aus einer, also weil die Menschen dann auch Angst irgendwie da, da ist, steckt irgendwie so eine große Angst, so ein großes Angstpotenzial. Weil es doch irgendwie was mit einer sozialen oder irgendwie auf eine Art und Weise mit einer sozialen Isolation dann irgendwie einhergeht. Ich weiß nicht.
Ich glaube halt, dass ich glaube, dass wir eh alle Kämpfe kämpfen in dem Zeitpunkt, wo wir aufwachsen. Ja. Manche vielleicht bewusster, manche unbewusster und manche haben vielleicht das große Glück, so angepasst zu sein, dass sie gar keine Kämpfe irgendwie ausfechten müssen.
Ja, klar.
aber ich glaube, dass dieser Moment von fuck, bin ich eigentlich schwul oder bin ich lesbisch oder bin ich bi oder bin ich was auch immer, dass das eigentlich meiner Meinung nach zu einer gesunden Sexualität dazugehört, weil ich glaube, dass Sexualität auch etwas ist, das, genau wie ich vorhin gesagt habe, Liebe ist vielleicht eher ein Prozess als ein Zustand, glaube ich auch, dass Sexualität ein Prozess ist
und auf kein jeden Zustand. Fall.
So. Also ich glaube, dass das eher etwas ist, das sich wandelt und dass man halt auch im Laufe des Lebens möglicherweise verschiedene, aber eben sich damit auseinanderzusetzen, bin ich eigentlich schwul oder bin ich bi oder bin ich lesbisch oder bin ich asexuell, ich glaube, das ist wichtig, auch für eine Souveränität, weil nur wenn du irgendwie dahin geguckt hast, dann weißt du auch, was zu dir gehört und was nicht zu dir gehört oder was gerade nicht zu dir gehört. Was halt problematisch ist, ist die Angst dabei. Also ja. ich glaube, es ist voll okay und voll normal, dass man sich halt mal fragt, worauf, also wie auch nicht, also wie sollte man auch nicht danach fragen, so.
Ja.
Aber das Problem ist eben das Gefühl, das nicht frei äußern zu dürfen oder nicht frei leben zu dürfen.
Das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich glaube, das Schöne ist, glaube ich, wenn man schafft, irgendwie, wie du gerade eben gesagt hast, wenn man es schafft, irgendwie seinen Wünschen oder dem, was man wirklich gerne machen möchte, irgendwie auch die Freiheit einzuräumen, da zu sein. Oder die erstmal auch irgendwie da, ja genau, doch, dass sie da sind und das auch akzeptieren zu können. Und ich meine, das ist ein riesengroßes Problem im Sport. Es ist so krass, also zum Beispiel wirklich im Fußball ist es so krass, wie verpönt das ist. Also wie wenig Leute da sind oder wie wenig Sportler oder was sie für ein großes Problem damit haben, zu sagen, ich bin homosexuell. Und da frage ich mich dann auch immer, das sind ja schon wieder Kategorien. Bist du heterosexuell, bist du homosexuell, bist du bisexuell, bist du transgender, so was bist du denn eigentlich irgendwie? Ne? Immer diese Frage nach dem, was bist du? Warum dieses Coming Out zum Beispiel, also warum muss das alles, also warum muss es diesen Moment eigentlich geben, wo jemand sagt, ich bin jetzt das. Mhm. Und damit bist du das ja dann irgendwo für immer.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Also irgendwo ist das ja dann so dieses, das bin ich jetzt für immer. Und das ist ja irgendwie Quatsch. Also vielleicht ist man in dem Moment auch einfach nur ein Mensch, der sich in jemanden, in einen Mann verliebt.
Mhm.
Oder ein Mensch, der eben eine Frau liebt. Und vielleicht aber 5 Jahre später jemand anderen.
Mhm.
So.
Wie ist es im Sport? Ich höre das nämlich halt immer so und ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, aber ich war halt nie in dieser Szene drin. Aber du hast ja vorher, was hast du nochmal vorher studiert?
Sport.
Und Journalismus.
Sportjournalismus, genau.
Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, also ich weiß, dass es im Fußball eben wirklich ein großes, also dass es eh auch sehr vielen Sportlern nachgesagt wird, jetzt erstmal, dass sie homosexuell seien irgendwie oder dass man es von vielen Leuten irgendwie wüsste, aber dass viele halt nicht dazu da stehen oder dass das Management halt auch sagt, nee, kannst du, also du wirst so eine große Fanbase verlieren, du wirst in so große Probleme kommen irgendwie, wenn du das irgendwie, wenn du dich da outest. Weil es eben, ja, weil es natürlich auch von ganz vielen Leuten irgendwie dieses Bild des Fußballers einfach irgendwie völlig umkrempelt, ne? Dass dann da einfach irgendwie, für manche Leute scheint das irgendwie ein Problem zu sein. Und das ist im Sport einfach da, vor allem da in der Bundesliga, im Fußball ist das irgendwie ein Problem.
Hast du das mal konkret erlebt oder ist das so etwas, das du...
Nee, das ist nur was ich mehr so mitbekomme. Also das ist eher was ich so mitbekommen habe.
Haben die andere, die das konkret erlebt haben, davon erzählt?
Nee, das auf gar keinen Fall. Also es ist nur was man jetzt halt dann auch irgendwie so, natürlich während des Studiums, worüber man dann schon oft spricht irgendwie, auch so im journalistischen Kontext. Und was man dann halt mitbekommt über die Medien irgendwie, ne? Wenn sich dann tatsächlich mal ein Spieler outet.
Mhm.
Und das ist dann meistens auch nach, zum Beispiel echt nach der Karriere passiert. Dass es dann gesagt wird, nachdem man die Karriere beendet hat irgendwie. Und da sind auch lauter Gerüchte, man muss auch aufpassen, ne? Es gibt auch lauter Gerüchte, dass es halt irgendwelche Fußballspieler gibt, die irgendwelche Alibi-Frauen haben oder irgendwie alibimäßig verheiratet sind. Tendenziell, das Blöde ist ja, dass man überhaupt darüber spricht, dass es überhaupt anscheinend irgendwie ein Problem ist, ne? Oder dass man es thematisiert.
Mich wundert es halt auch deshalb, weil, also wenn es etwas gibt, das ich am Fußball eigentlich cool finde, dann ist es die krasse Diversität. Also wenn ich mir halt angucke, wie die guten Mannschaften, also wie die Nationalmannschaft oder so zusammengestellt sind, dass das halt einfach Menschen sind mit so vielen verschiedenen Ethnien, die da zusammen irgendwie auf ein Ziel hinarbeiten und halt auch als Team zusammenarbeiten müssen. Das finde ich halt irgendwie geil und ich frage mich dann halt so, wenn wir das hinkriegen, dass außer dass halt bestimmte rechtspopulistische Menschen halt irgendwie, die nicht neben Boateng wohnen wollen oder so, dass die Mehrheit der Menschen das total akzeptieren kann, dass sie jetzt eine Mannschaft anfeuern, wo halt nicht nur weiße Männer irgendwie spielen, sondern halt eine ethnisch gemischte Mannschaft. Und ich frage mich, ob man da dann nicht diesen Menschen auch Unrecht tut, wenn man, also diesen Fans, wenn man ihnen nicht zutraut, abstrahieren zu können zwischen, ja gut, der steht halt auf Männer, aber das ist trotzdem ein guter Spieler.
Ja, das stimmt, klar. Das auf jeden Fall. Also Vielleicht ist es auch einfach dadurch, dass es wenig praktiziert wird, dann irgendwie, dieses Coming Out irgendwie, vielleicht ist es dadurch halt dadurch kennen es viel weniger Leute, ne, oder reagieren dann halt irgendwie anders drauf, wenn es dann doch tatsächlich geschieht. Aber ich will mich da jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich dann mit der Thematik vielleicht doch auch gar nicht so, also so gut genug auskenne, sondern es einfach nur was ist, was, ne, was ich jetzt irgendwie so im Kopf habe, dass es so eben stattfindet. Und ja, das ist, glaube ich, auch so, das ist, glaube ich, auch so dieses Riesenproblem dann an irgendwie an Schubladen denken, dass immer alles irgendwie ja, orientiert wird. Also irgendwie möchte jeder Mensch irgendwie was einordnen können. Mhm. Ne? Was ich auch verstehen kann, weil das ist ja auch ein Überlebensmechanismus, den wir irgendwie haben.
Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur darum geht, etwas einordnen zu können, also andere, sondern halt auch sich einordnen zu können.
Ja, natürlich.
Also dass man sich auch zu bestimmten Gruppen dazu zählen können will. Was auf jeden Fall auch mit Familie und mit Gruppe und dem sozialen Trieb des Menschen wahrscheinlich irgendwie zu tun hat. So.
Ich verstehe das sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil ich finde, Begrifflichkeiten sind sehr, sehr stark und also ich finde das sehr interessantes Thema, weil durch Begrifflichkeiten auch immer auf einmal Erwartungen mit ins Boot kommen. Es sind auf einmal Erwartungen da, man ist auf einmal gebrandmarkt, es ist ein ganz anderer Druck da auf einmal. Es ist, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl zu sagen, das ist jetzt meine Freundin, als zu sagen, das ist der Mensch, den ich liebe. Weil es total schön ist zu wissen, ich liebe dich und du liebst mich irgendwie, und aber nicht sagen zu müssen, und jetzt sind wir zusammen und jetzt gelten die Regeln, die gelten, wenn man zusammen ist.
Aber von woher glaubst du, kommt der Druck und die Erwartung? Wird es im Partner ausgelöst, in dem Moment, wo man sagt, man ist zusammen, oder sind das Erwartungen, die von außen
projiziert? Das kommt immer darauf an. Ich glaube, bei manchen funktioniert es, glaube ich, voll gut, weil die sich einfach keinen Druck machen. Und ich glaube, es gibt Leute, bei denen entsteht auf einmal ein unheimlicher Druck. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal dann jetzt in einer Beziehung bin, dass das irgendwie bei mir schon auch so, ich habe so ein unglaubliches Verantwortungsgefühl auf einmal. Und ich mache mir auf einmal so, ich habe auf einmal so ein krass, also schon irgendwie auf eine Art Druck und sehe mich irgendwie in einer anderen Verantwortung, als ich vorher war, und mache mir mehr Gedanken. Was natürlich völliger Quatsch ist. Es ist ja nur was irgendwo im Kopf stattfindet.
Bei mir vor allem.
Und bei jemand anderem vielleicht überhaupt nicht. Deswegen, da sind wir wieder bei dem individuell auf die Situation eingehen, so wie sie da ist, auf den Menschen, mit dem man da ist. Und wenn der Wunsch ist, irgendwie zu sagen, ey, ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind zusammen, nicht weil ich leugnen möchte, dass ich dich liebe, oder nicht weil ich leugnen möchte, dass ich jetzt in dem Fall, was du gerade gesagt hast, ne, schwul bin, sondern einfach, weil es bei mir so einen Druck irgendwie aufbaut, dass ich nicht mehr klar denken kann.
Aber dann wäre ja ganz ruhig, Sebastian. Dann nicht zu sagen, wir sind zusammen, ist ja aber ein ausweichendes Verhalten. Damit löst du ja nicht das Problem, das anscheinend besteht, weil sonst würdest du ja nicht diesen Druck empfinden. Weißt du, was ich meine?
Voll, es geht da ja auch gar nicht erstmal um eine Lösung des Problems, sondern ich glaube, es geht ja erstmal darum, dass man, also muss man dem Ganzen eine Begrifflichkeit geben oder nicht? Und da würde ich jetzt sagen, nee, muss man nicht unbedingt. Ne? Also, weil ich denke jetzt auch zum Beispiel, es ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn dann, also ich glaube, genauso falsch ist es dann, wenn dann auf einmal jemand sagt, ach, seid ihr zusammen, oder wenn man auf einmal sagt, das ist jetzt meine Freundin, also dem dann wieder so einem großen, also dann zu sagen, nee, ist, glaube ich, genauso falsch, weil dann gibt man dem ja auch schon wieder so eine Bedeutung, also diesen Begriffen dann so eine Bedeutung zu geben, das ist, glaube ich, das, was Quatsch ist. Weil es ist doch egal, ob jetzt zum Beispiel zu mir und dem Menschen, den ich zurzeit liebe, irgendwie jetzt jemand sagt, ihr seid zusammen, oder ich jetzt sage, das ist meine Freundin, oder ich sage, das ist der Mensch, den ich liebe, ist ja völlig wurscht. Also solange ich weiß, dass wir uns lieben und dieses Band da ist, ist alles andere eigentlich egal. Und deswegen sollte man in keiner Situation weder durch krasses Verneinen noch durch krasses Bejahen irgendwie dem Ganzen zu große Bedeutung geben einfach. Weil das, ich glaube, die wichtigen Sätze sind, das wichtige Gefühl ist nur, wir lieben uns. Wo wir ja auch schon wieder bei Liebe sind. Und deswegen meine ich jetzt, dass ich verstehen kann, deswegen sage ich auch die ganze Zeit, warum muss jemand sagen, ich bin jetzt schwul? Warum muss jemand sagen, das ist jetzt der Punkt, wo ich dazu stehe, und jetzt sage ich, ich bin schwul, und jetzt fahre ich das ganze Programm so, wie es dazugehört, und kann auch nie wieder sagen, jetzt bin ich hetero. Oder keine
Ahnung. Das ist dieses Ding, jetzt fahre ich das ganze Programm so, wie es dazugehört. Was denn für ein Programm eigentlich? Ja. Was gehört wozu? Und dann sind wir wieder bei diesen Klischees, die ich halt vorhin meinte, dass sie dich halt auch schützen können. wir sind in das Gespräch eingestiegen mit der Frage, was du als Männlichkeit unter Männlichkeit verstehst. Ja. Und dann haben wir erstmal über, und dann hast du gefragt, was meinst du für Männlichkeit, was an mich herangetragen wird, was ich unter Männlichkeit oder was Männlichkeit sei oder was ich selber unter Männlichkeit verstehe. Kannst du nochmal zusammenfassen, was du selber unter Männlichkeit verstehst für dich? Souveränität?
Also ich glaube, Männlichkeit ist auf jeden Fall erst, also als Männlichkeit würde ich, da muss ich ja schon wieder sagen, ich bezeichne ja grundsätzlich erstmal gar nichts als männlich.
Ja, das ist, aber ich betone das immer wieder, das ist richtig.
Aber nein, wenn du mich so fragst, dann würde ich halt sagen, Männlichkeit ist irgendwie, glaube ich, eine Ehrlichkeit mit sich selbst. Also erstmal, wie gesagt, diese Suche nach sich selbst, wer ist man, wer möchte man sein, genau da irgendwie auch ehrlich mit sich zu sein und irgendwie dadurch in eine Souveränität zu kommen, nämlich mit sich und seinem Leben und durch diese Souveränität irgendwie wirklich in diesen Modus zu kommen, wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich ganz viel geben. Ich bin irgendwo zufrieden, ich bin irgendwie echt, ich komme gut klar und ich mache mir nicht zu viele Gedanken darum, was alle anderen von mir wollen und so. Und in dem Moment schaffe ich es, viel zu geben. Mhm. Und da bist du dann nämlich tatsächlich ja auch das, wo wir vorher mal gesprochen haben, irgendwie, ne, der Mann muss der Versorger sein und so, bla bla bla. Ist ja auch Quatsch, weil im Endeffekt ist eine Familie ein Gefüge, das sich gegenseitig unterstützt. Ne? Es sind ganz viele Zahnräder, die irgendwie ineinander verzahnt sind und den Motor zum Laufen bringen. Mhm. Und das geschieht so abwechselnd. Und das ist dann irgendwie dieser Moment, wo du als Mann sagen kannst, ich habe die Souveränität, Leute wirklich zu unterstützen und gleichzeitig die Souveränität, mir ehrlich einzugestehen, wenn es bei mir gerade mal nicht so gut läuft und ich gerade vielleicht scheitere und jemand anderen gut gebrauchen kann. Mhm. Und dann damit auch irgendwie offen umzugehen.
Das, was du jetzt auch als Männlichkeit für dich irgendwie definierst, auch wenn du den Begriff Männlichkeit ablehnst oder nicht so gerne benutzt.
Obwohl ich mich immer sehr freue, ich lehne ihn ab und trotzdem freue ich mich sehr über ihn.
Ja.
Es ist ganz komisch. Was ist es jetzt bei mir? Ist es eine Angst? Warte mal, ich muss mal wirklich mal so kurz selber überlegen. Habe ich, also Männlichkeit ist ich. Ich habe ja auch einen Begriff, also es ist ja tatsächlich auch ein Bild von Männlichkeit irgendwo in meinem Kopf, aber ich glaube. Es ist so ein bisschen wie, Begriffe sind so stark, finde ich, es ist so ein bisschen wie mit Feminismus. Ich mag den Begriff Feminismus nicht. Also ich finde den feministischen Kampf einfach, ich finde den super, ich finde den einfach wichtig. Mhm. Also die Gleichberechtigung von Menschen. Also ich meine, es ist eh wurscht, ne? Aber ich mag diesen Begriff nicht, weil er irgendwo auch komisch aufgeladen ist mit so extremen Feministinnen, die auch irgendwie über Leichen gehen oder so. Ne? Oder also die dann so, das auch wieder hat so was Extremes. Mhm. Und deswegen, wenn es für diese Bewegung zum Beispiel auch wieder einen anderen Namen gäbe, wäre ich irgendwie dankbar. Und ich glaube, das ist dasselbe mit Männlichkeit. Also, dass Männlichkeit dann manchmal irgendwie auch so eine, du bist jetzt männlich, hat dann irgendwie wieder so eine, so was Komisches von, du bist jetzt der große, starke Mann. Irgendwie. Ja.
Alles, was wir halt gesagt haben oder worüber wir gesprochen haben, was jetzt männlich ist, ob es jetzt Mut sei oder Kraft oder der Fels in der Brandung sein können, verlässlich sein können, versorgen können, sind ja im Endeffekt alles auch Eigenschaften, die für Frauen genauso erstrebenswerte Eigenschaften sind. Es sind einfach keine per se männlichen Richtig. Eigenschaften oder weiblichen Eigenschaften, sondern es ist einfach ein Strauß an erstrebenswerten Eigenschaften, die wir vielleicht beide so für uns suchen. So. Und ich habe jetzt gerade gedacht, also weil du, ich finde diesen Begriff der Souveränität, den du prägst oder wie du ihn benutzt, das finde ich irgendwie einen total schönen Begriff, weil ich halt irgendwie jetzt gerade so dachte, okay, Souveränität, also egal wie jetzt die ganze Gender-Debatte und so weiter sich weiterentwickelt, glaube ich, dass ich persönlich Souveränität ja auch etwas damit zu tun hat, den eigenen Körper anzunehmen.
Ja.
Oder das eigene, sagen wir nicht unbedingt den eigenen Körper anzunehmen, sondern das eigene Geschlecht anzunehmen. Weil dann sind alle die auch wieder mit im Boot, die halt irgendwie sich auf einem Spektrum sehen zwischen Mann und Frau, aber nicht unbedingt, weil sie ein Problem mit ihrem Körper haben. Also, Souveränität hat auch was damit zu tun, das eigene Geschlecht anzunehmen. Ich definiere mich als männlich, du definierst dich als männlich, andere Leute definieren sich als weiblich oder als irgendwas dazwischen. Genderfluid oder was auch immer. Und in dem Moment, wo es diese Souveränität gibt, die wir beide jetzt als Männlichkeit definiert haben für uns, weil wir, also, ja, ich, glaube, dass diese Souveränität in dem Moment zu Männlichkeit wird, weil wir beide uns als männlich definieren.
Weil wir beiden sagen, wir sind ein Mann.
Und dieselbe Souveränität mit denselben Eigenschaften, die wir vielleicht für uns jetzt herausgefunden haben, als erstrebenswert männlich, kann eine Frau haben und sich aus diesem Grund als weiblich bezeichnen. Kann jemand sagen, vielleicht ist es sogar, vielleicht ist es die Souveränität, die einen erst dazu befähigt, das eigene Geschlecht anzunehmen.
Absolut. Obwohl es ja jetzt auch Leute gibt, sage ich mal, die einen Penis haben, aber trotzdem sagen würden, ich bin eine Frau.
Genau. Ja, ja. Aber um das sagen zu können, brauchen sie ja die Souveränität. Sie
zu sagen, ich habe trotzdem diesen Penis.
Genau. Ich bin eine Frau, obwohl ich irgendwie vielleicht in dem falschen Körper oder in einem anderen Körper geboren bin, können sie ihr Geschlecht benennen oder ihre geschlechtliche Zugehörigkeit benennen, weil sie Souveränität haben. Und in dem Moment wird Souveränität, ist es nicht die Männlichkeit, die zu Souveränität führt, sondern es ist die Souveränität, die uns dazu befähigt, uns beide jeweils als männlich zu bezeichnen. Ja, und das finde ich irgendwie ganz cool, weil das ist dann so, irgendwie ist es dann so eine Kreisdefinition.
Das stimmt, du hast vollkommen recht. Das ist, glaube ich, schon ganz schön, wenn man, glaube ich, an den Punkt kommt, wo man sich, so wie man ist, irgendwie also irgendwie akzeptiert und irgendwie auch respektiert.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe persönlich, glaube ich, auch irgendwie wahnsinnig viel aus dem Gespräch mitgenommen.
Ja, ich fand es auch sehr. Es war jetzt irgendwie ein schönes Auf und Ab irgendwie um diesen Männlichkeitsbegriff herum. Und was kann man jetzt sagen, was wäre jetzt nicht okay? Mhm. Und irgendwie kann man aber eigentlich ja doch alles sagen und so eine Entwicklung in ein, im nächsten Gespräch könnte ich, glaube ich, über manche Dinge könnte ich schon ganz anders sprechen. Irgendwie, weil wir haben schon ein paar Sachen abgehakt.
Mhm. Ja, voll. Also was ich halt für mich vor allen Dingen irgendwie so mitnehme, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Männlichkeit für mich irgendwie ein Begriff ist oder war, der immer sehr negativ aufgeladen war. Aber mit diesem Souveränitätsding, das du reingebracht hast, kann ich irgendwie total viel anfangen und habe das Gefühl, dass ich da nochmal mehr Souveränität im Umgang mit mir selber irgendwie entwickeln kann. Das nehme ich irgendwie gerade so mit und das finde ich sehr cool. Vielen Dank.
Geil. Ja, schön.